Inforadio 1222. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Ich gönne Ihnen und mir heute einen Waldspaziergang. Letzte Woche konnte man hier ja hören, das sei eine Vorsorge gegen Überforderung. Nun ja, sicher, Bertolt Brecht hat an die Nachgeborenen geschrieben, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Mag sein. Jedoch, der Kulturanthropologe Albrecht Lehmann meint, man müsse die aktuelle Hinwendung insbesondere der Deutschen zum Wald als eine Reaktion auf die gegenwärtigen Krisen in der Welt werten. Jedenfalls hat mir ein ehemaliger Toningenieur vom SFB geraten, du, da redet einer über Bäume, das ist so spannend, den musst du unbedingt einladen. Habe ich dann auch gemacht, nachdem ich gesehen hatte, dass sein Buch seit vielen Wochen an der Spitze der Bestsellerlisten steht und mein Kollege hat auch recht. Das geheime Leben der Bäume, Ludwig Verlag, 19,99 €. Der Autor ist Jahrgang 1964, studierter Forstwirt, war Beamter in der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen, kündigte und leitet nun den Forstbetrieb der Gemeinde Hümmel in der Eifel, bei der er angestellt ist. Herzlich willkommen, Peter Wohlleben.
Guten Tag, Herr Kahle.
Das sind ja auch spannende wissenschaftliche Erkenntnisse und natürlich eigene Erfahrungen als Förster. Und ja, es ist natürlich verpackt in einer sehr verständlichen Sprache. Und manchmal werden die Bäume auch ganz schön vermenschlicht, muss ich sagen. War das Absicht?
Ja, und zwar, wie anders soll man das Menschen beibringen? Wir funktionieren jetzt einem ganz großen Teil über Emotionen. Ne? Also je nach Wissenschaftler über 90%. Und wenn man Emotionen aus der Sprache weglässt, wie das Wissenschaftler eben tun, dann verstehen Menschen das nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum wissenschaftliche Veröffentlichungen, die es ja zu diesem Thema zu Hülle und Fülle gibt, nicht gelesen. Und das ist eben das, ich füge der ganzen Sache wieder die Emotionen dazu und auf einmal ist das eine ganz wunderbare Geschichte.
Ob und wenn ja, wie die Bäume eine Sprache haben, soll uns jetzt interessieren. Es geht ja um das geheime Leben der Bäume. Also ob sie sprechen, ist nun nicht erforscht, aber es gibt so etwas wie eine Sprache. Wie funktioniert diese Duftsprache?
Wir stoßen halt Schallwellen aus, Bäume stoßen Duftwolken aus. Die Frage ist natürlich, kann man sich damit dezidiert ausdrücken? Das wissen wir nicht. Also wir können momentan nur Abwehrreaktionen bzw. Warnrufe entschlüsseln, aber immerhin, davon gibt es eine ganze Menge. Also Bäume stoßen zum Beispiel, wenn sie von Insekten befallen werden, einen Warnstoff aus, der andere Bäume vorwarnt, sodass sie sich schon rüsten können. Also Bäume denken nicht nur an sich, wenn man es mal so nennen möchte, sondern sofort auch an ihre Artgenossen, damit es allen gut geht bzw. niemand unangenehm überrascht wird.
Giraffen hat man auch beobachtet, wie sie sich verhalten, wenn sie Akazien anfressen.
Das ist eigentlich der Ursprung dieser Duftsprache, also dass man das entschlüsselt hat. Man hat eben festgestellt, dass Giraffen an eine Akazie, Schirmakazie rumfressen und dann eben nicht direkt bei der nächsten weiterfressen, sondern immer erst 50 oder 100 Meter weitergehen. Und man hat dann herausgefunden, dass die Nachbarakazien alle giftige Abwehrstoffe eingelagert hatten innerhalb von Minuten. Die Giraffe weiß das instinktiv und geht dann weiter. Und die Frage war halt, die man sich gestellt hat, woher wissen das diese anderen Akazien? Und ist dann darauf gekommen, dass das über Duftstoff, in dem Fall ist es Ethylen, als Warngas funktioniert, sodass also die angefressene Akazie das verströmt und alle anderen, die das dann riechen, also Bäume können auch riechen, die lagern dann eben sofort diese Giftstoffe ein.
Was mich fasziniert hat, ist, dass das nicht irgendwelche Duftstoffe sind, sondern speziell auf den jeweiligen Zweck zugeschnittene. Welche wechselnden Zwecke sind das?
Ja, also man kann tatsächlich von Duftvokabeln sprechen. Besonders faszinierend finde ich, wenn zum Beispiel bei Ulmen und auch anderen Baumarten ist das nachgewiesen, dass wenn blattfressende Raupen da rumknabbern an diesen Ulmenblättern, dann kann die Ulme das schmecken an dem Speichel von der Raupe, welche Raupenart ist das, und ruft dann gezielt deren Fressfeinde herbei. Das sind bestimmte Schlupfwespen, die dann die Raupen befallen und von innen auffressen. Ja, das ist ein bisschen brutal natürlich, aber der Baum wird darüber seine Parasiten los.
Was man auch weiß natürlich ist, dass Walnussbäume besonders gut gegen Schädlinge sind.
Ja, also die dünsten eben auch Abwehrstoffe aus. Das machen übrigens viele Baumarten, die die Luft fast chemisch reinigen, könnte man sagen. Also gegen Pilze und Bakterien vorgehen mit ihren Ausdünstungen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Waldluft nach Untersuchungen aus Korea und Japan besonders gesund ist, weil auch unser Immunsystem davon profitiert. Und nebenbei ist das eben auch ein Grund, warum man zum Beispiel unter Walnussbäumen gut Bänke aufstellen kann, weil da im Sommer besonders wenig Mücken sind.
Es wird in dem Gespräch ja wohl eben öfter um Intelligenz der Bäume gehen. Jetzt zum Beispiel, wenn man nämlich sagt, Bäume können spezifischen Speichel erkennen von irgendwelchen Bösewichtern und reagieren dann entsprechend, dann muss man ja fragen, woher wissen die das?
Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein angeborener Reflex. Das mag tatsächlich auch sein. Interessanter ist es aber dann, wenn man mal schaut, ne, man muss ja in irgendeiner Form reflektieren können, also aus Dingen lernen können und sein Verhalten ändern. Das würde man dann schon eher in Richtung Intelligenz verbuchen. Und das können Bäume tatsächlich auch. Das heißt zum Beispiel, wenn die mal eine große Dürre erlebt haben vor vielen Jahren, dann, wenn das Holz trocken wird, dann gibt es Mikrorisse. Das tut dem Baum wirklich richtig weh. Der merkt das und ändert dann für die kommenden Jahre und Jahrzehnte sein Verhalten, indem er zum Beispiel im Frühjahr weniger Wasser aus dem Boden zieht, damit das Bodenwasser auch noch im Sommer reicht. Das heißt also, er ändert nachweislich sein Verhalten. Er kann also lernen und vor allem, was besonders interessant ist für mich, er muss dann auch ein Gedächtnis haben.
Da komme ich noch drauf, wo das dann sitzen mag. Das ist ja durchaus auch umstritten unter Wissenschaftlern. Nochmal erstmal zur Sprache. Da fließt auch elektrische Energie.
Ja, also das fand ich besonders überraschend mit dem Duft. Das ist mittlerweile praktisch ein alter Hut. Aber die Bäume vernetzen sich auch über die Wurzeln. Und das macht auch Sinn, denn wenn zum Beispiel ein Wind durch den Wald geht, der trägt die Duftstoffe davon und die Bäume auf der windabgewandten Seite bekommen keine Warnung. Die bekommen aber ihre Warnung über die Wurzeln, die alle miteinander vernetzt sind. Und zwar elektrisch. Da werden tatsächlich elektrische Impulse geleitet im Boden und Nachrichten transportiert. Und wenn die Wurzeln nicht reichen, dann kommen die Pilze zum Einsatz. Die Pilze durchweben den Waldboden wie ein dichter Teppich. Und auch die Pilze leiten tatsächlich Botschaften weiter.
Ja, Sie nennen das das Internet des Waldes. Aber wie muss man sich das vorstellen, so ein Pilz da im Waldboden? Also wenn Sie jetzt da mal so eine Schippe nehmen, das sehen Sie ja auch gar nicht.
Nein, also die Pilzfäden, die sind winzig klein. Also auf einen Teelöffel Walderde gehen mehrere Kilometer Pilzfäden. Und die haben tatsächlich das ganze Ökosystem vernetzt. Die hängen tatsächlich wie an so einem Glasfaserkabel. Und von daher ist der Begriff, den die Wissenschaft geprägt hat, dieses Wood Wide Web, also Internet des Waldes, wirklich richtig. Also da werden Botschaften transportiert, aber nebenbei auch Zuckerlösung von Baum zu Baum. Also die Bäume sind ja sehr sozial und unterstützen sich auch gegenseitig. Aber die Pilze fordern dafür auch ein hohes Entgelt, Durchleitungsgebühr sozusagen, könnte man das nennen. Das ist bis zu einem Drittel der gesamten Photosyntheseproduktion eines Baumes, also ungefähr so viel, wie der Baum in Holz investiert, also wie er in Holz nachwächst, so viel muss er ungefähr auch an die Pilze abgeben.
Aber wie hat man denn festgestellt, dass diese Pilze die größten bekannten Lebewesen auf der Erde sind?
Also sowas ist sehr schwer zu ermitteln und da geht es auch häufig in den Bereich der Vermutung, aber das kann man natürlich über Genanalysen machen. Ne? Pilze haben genau wie wir auch einen eigenen genetischen Code pro Individuum. Und dann hat man eben Hochrechnungen angestellt, sodass man zum Beispiel in Oregon einen Hallimasch gefunden hat, der 9 Quadratkilometer groß ist und geschätzt 600 Tonnen wiegt. Also das ist tatsächlich das größte Lebewesen der Erde.
Aber der muss ja auch ein bisschen intelligent sein, wenn man das so sagen kann. Denn Pilze können dem Baum durchaus helfen, indem sie ihn sogar düngen.
Das gibt es, das ist bei Kiefern zum Beispiel nachgewiesen, dass die Pilze da recht rabiat vorgehen, wenn sie merken, es gibt einen Stickstoffmangel, das ist dann für die Bäume nicht besonders gut. Dann geben sie Gifte in den Boden ab und töten die kleinen Bodentierchen. Und wenn die dann verwesen, dann wird Stickstoff frei, was der Pilz aufnimmt und dem Baum zur Verfügung stellt. Also letztendlich könnte man sagen, der Pilz ist auch manchmal ein kleiner Metzger und schlachtet Tiere, um den Baum zu ernähren.
Wir werden noch später über den Kampf der Bäume untereinander reden, aber warum sind dann Pilze eher ausgleichend?
Die Pilze kann man so pauschal natürlich nicht sagen, weil es irre viele Arten gibt, also wirklich tausende von Pilzarten, nur als Beispiel über 1000 alleine an totem Holz. Aber die Pilze, die mit den Bäumen zusammenarbeiten, die wirken tatsächlich ausgleichend und zwar nicht, weil die Bäume das möchten. Bäume verschiedener Arten mögen sich in der Regel nicht, aber Pilze haben Interesse an einem stabilen Waldökosystem mit möglichst vielen Arten und die zweigen heimlich Zucker, der eigentlich für andere Artgenossen gedacht war, also zum Beispiel von Buche zu Buche fließen sollte, den zweigen die beispielsweise auch für Eichen ab, damit auch andere Baumarten erhalten bleiben.
Anderes Thema, Sie nennen das dann Sozialamt, haben es schon kurz angesprochen. Wie helfen sich Bäume untereinander?
Bäume sind über die Wurzeln miteinander vernetzt oder auch eben über die Pilze. Und wenn es einem Baum schlecht geht, dann bekommt er Unterstützung von den anderen. Das heißt, die pumpen Zuckerlösung rüber, päppeln ihn wieder auf. Irgendwann kann es ja auch mal andersrum sein und man selber wird krank und bekommt von den anderen geholfen. Weil es für Bäume ist es eben unheimlich wichtig, die Sozialgemeinschaft zu erhalten, weil nur ein Wald in großem Stile funktioniert, zum Beispiel klimaausgleichend, ist eben sehr, sehr stabil über viele Jahrhunderte. Und dadurch kann jeder einzelne Baum viel, viel älter werden, als wenn er für sich alleine wursteln würde.
Sie schreiben sogar Baumbabys, wie gesagt, menschliche Sprache, werden gestillt.
Also wenn man es jetzt wissenschaftlich ausdrücken würde, würde man sagen, ja, also über Wurzelverwachsung, über Pilzgeflechte, also auch das kann man noch komplizierter ausdrücken, Photosynthese, Assimilate, Kohlenwasserstoffe und so weiter. Nein, also man kann es auch anders ausdrücken und sagen, die werden tatsächlich gestillt von ihren Mutterbäumen. Also der Mutterbaum weiß, was sein Nachwuchs ist und pumpt dort gezielt Zuckerlösung herüber. Und das ist letztendlich nichts anderes als das, was wir mit unseren Babys machen.
Aber Sie sagen, sein Nachwuchs, also das heißt, die machen das nur für die eigene Art.
Richtig, also Bäume können, wie die meisten Pflanzen wahrscheinlich auch, mit ihren Wurzelspitzen erkennen, ist das die eigene Art, welche Individuen sind das. Sonst könnte ja theoretisch auch die Wurzeln mit den eigenen Wurzeln verwachsen, ne, und die pumpen dann die Zuckerlösung im Kreis, wenn das so ein Automatismus wäre. Nein, nein, also die können das schon genau feststellen, mit wem verbinde ich mich da und dann eben auch die Aktionen einleiten.
Forstwirte meinten ja lange, Bäume dürften nicht zu nah beieinander stehen. Man müsse sie von Konkurrenten befreien und den Wald also gewissermaßen ausdünnen. Ich verstehe jetzt langsam, warum sie das für falsch halten, aber vielleicht sollen sie es nochmal erklären.
Ja, also eine Baumjugend dauert normalerweise 200 bis 300 Jahre. Also kleine Bäume müssen,
Jugend.
Ja, eine Jugend, genau. Kleine Bäume müssen langsam wachsen, um alt zu werden. Da gibt es also eine tolle Studie weltweit an über 700.000 Bäumen. Nur wenn die langsam gewachsen sind, können die eben 500 oder 1000 oder noch viel mehr Jahre alt werden. Das ist natürlich für Forstwirtschaft eine Katastrophe. Wo bleibt da die Rendite? Ne? Wenn ein 100-jähriger Baum bleistiftdick ist, da kann man nichts verdienen. Also werden die Mutterbäume gefällt, dann kommt sehr viel Licht auf den Boden und die jungen Bäume wachsen auf einmal ganz, ganz schnell. Aber das kann man vergleichen wie mit der Mastschweinehaltung. In dem Fall werden sie quasi mit Licht gemästet, werden sehr schnell dick, sind nach 100 Jahren im Durchschnitt schon erntereif. Aber es ist eben ein sehr ungesundes, schnelles Wachstum, genau wie bei Mastschweinen auch. Die könnten auch nicht mehr sehr alt werden, sollen sie auch nicht, die werden ja schnell geschlachtet. Und so ist das bei der Forstwirtschaft auch. Ob die Bäume dann, wenn man die so pusht, ob die dann nur 200 Jahre anstatt 1000 alt werden, das interessiert nicht. Die werden ja eh mit 100 schon gefällt.
Großes Thema jetzt bei uns im Gespräch, Fortpflanzung. Es gebe eine hohe genetische Vielfalt bei Bäumen, schreiben Sie, und Strategien, um Inzucht zu vermeiden. Wie machen das beispielsweise die Fichten?
Also die Fichten, da ist es ja schwierig, die stäuben ja in riesigen Wolken ihre Pollen aus und die können natürlich dann auch auf die eigenen Blüten zurückfallen. Und deswegen blühen Fichten, die sowohl männliche als auch weibliche Blüten am Baum haben, zeitversetzt. Das heißt, erst die männlichen, dann die weiblichen am eigenen Baum. Aber dadurch, dass jeder Baum so ein paar Tage unterschiedlich anfängt zu blühen, stäubt immer irgendetwas von fremden Bäumen durch die Gegend, von fremden Fichten, sodass die später blühenden weiblichen dann von fremden Pollen bestäubt werden.
Und dann gibt es die Vogelkirsche, die stoppt die eigenen Pollen auf dem Weg zur Eizelle. Das ist eigentlich unglaublich. Ja. Das heißt, die kann das unterscheiden. Wie macht sie das?
Die kann das unterscheiden, also so genau weiß man das nicht. Sie hat ja das Problem, wenn so eine Biene durch die Kirsche krabbelt, ne, und Blüte besucht, dann verschleppt sie ja ständig den eigenen Kirschpollen auf die eigenen nächsten Blüten. Und die Kirsche kann tatsächlich erkennen, von diesen Pollen wachsen Schläuche ins Innere der weiblichen Organe und die weiblichen Organe erkennen, stopp, das ist eigene Pollen und lassen den dann verkümmern. Ne, also wie die das genau machen, ist noch nicht erforscht. Also es wird eben über Gene natürlich funktionieren, aber wie exakt weiß man nicht, nur die unterbinden das ganz konsequent.
Wie ist das bei den Buchen? Wie klappt das bei denen ohne Inzucht?
Also bei den Buchen ist es eben ähnlich, dass das zeitversetzt stäubt, aber da gibt es eben noch ein interessantes anderes Phänomen, was ich kurz erwähnen möchte, dass die Buchen genau wie Eichen und andere Bäume sich synchronisieren beim Blühen. Die synchronisieren sich, um Wildschweine loszuwerden. Das finde ich immer ganz toll. weil Wildschweine würden die Eicheln und Bucheckern auffressen und dann kommt natürlich kein Nachwuchs mehr. Also blühen Buchen und Eichen synchron nur alle 4 bis 5 Jahre. Dann verhungern die meisten Wildschweine und auf einmal gibt es dann ein riesiges Angebot an Eicheln und Bucheckern. Das können die paar Wildschweine gar nicht fressen. Die vermehren sich daraufhin natürlich explosionsartig, aber im nächsten Jahr gibt es ja wieder nichts und dann verhungert wieder ein Großteil der Population. Und dadurch halten Waldbäume quasi die Fressfeinde ihrer Embryonen, so kann man es ja auch nennen, deutlich zurück.
Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also Sie sagen, die blühen dann versetzt, um Inzucht zu vermeiden. Das müssen Sie uns noch ein bisschen genauer erklären.
Also das heißt, versetzt heißt, es blühen erst die männlichen und ein paar Tage später gehen dann die weiblichen Blüten auf, wenn die eigenen männlichen Blüten schon vertrocknet sind. Und dann kann der Pollen nur noch von Nachbarbäumen kommen, die eben beispielsweise ein paar Tage zeitversetzt anfangen zu blühen mit ihren männlichen Blüten. Das ist eine Möglichkeit. Das klappt nicht immer 100%. Ich muss auch ganz klar sagen, also manchmal kommt es zur Inzucht, aber dann wiederum kommt der Effekt zum Tragen, dass wir eine riesige genetische Streuung in den Wäldern haben und dass immer wieder auch viel Fremdpollen dazukommt. Das heißt, es wird mal ein kleiner Sämling aus Inzucht auch wachsen in so einem Wald, aber wenn der genetisch eben nicht stabil ist, dann verschwindet der wieder in den Millionenheer von jungen Bäumen.
Haben wir in dem Jahr ein Eichenjahr? Also ich habe hier auch bei Bäumen, die an einer Straße stehen, aber einen Kilometer auseinander gesehen, das ist geradezu explodiert. Also das ist unglaublich.
Genau, also dieses Jahr haben wir ein Eichenjahr. Die haben sich also alles schön synchronisiert, bei uns übrigens auch. Also wie die das genau machen, weiß man übrigens nicht. Aber die synchronisieren sich alle. Wir haben nur leider das Problem, dass Wildschweine eben häufig durch Jäger so stark gefüttert werden, dass wir immer eine hohe Population an Wildschweinen haben. Deswegen nützt den Waldbäumen das momentan nicht allzu viel. Die meisten Eicheln werden leider von Wildschweinen aufgefressen, sodass es kaum Eichennachwuchs gibt.
Aber nur Saalweiden haben immer nur ein Geschlecht. Also Sie haben ja eben gesagt, die Buchen, da blühen dann erst die männlichen und dann an demselben Baum die weiblichen. Und die Saalweiden haben aber dann jeweils nur ein Geschlecht.
Ja, das finde ich auch eine schöne Sache, so ähnlich eben wie bei uns oder grundsätzlich eben bei Tieren. Gibt es männliche Saalweiden, es gibt weibliche Saalweiden. Dadurch haben die das Inzuchtproblem natürlich nicht. Sie haben das Problem, dass Bienen die Reihenfolge einhalten müssen. Also sie sollten natürlich nicht zuerst zu den weiblichen fliegen und dann zu den männlichen, dann wird es ja nichts mit der Bestäubung. Und deswegen ist es so, dass die männlichen Blüten deutlich attraktiver für Bienen sind. Die blühen so schön gelb, da fliegen die Bienen zuerst hin und wenn sie ihren ersten Hunger gestillt haben, dann fliegen die zu den etwas unscheinbaren, so grünlichen weiblichen Blüten, also zum Nachbarbaum und bestäuben den dann.
Vogelbeeren finde ich auch interessant, können wegen der Übertragung durch Vögel überall landen. Die Samen können dann aber bis zu 5 Jahre warten, bis sie auskeimen. Woher wissen die, wann es am günstigsten ist?
Also so ganz genau wissen die das natürlich nicht. Also sie müssen auf jeden Fall erstmal überlegen, das heißt eine Frostperiode abwarten, weil sonst könnten die natürlich schon im Herbst keimen und erfrieren direkt im Winter. Ne? Die können nicht mehr richtig verholzen vom Gewebe her, halten im Winter dann nicht aus. Also ein Winter müssen sie auf jeden Fall schaffen. Und alles andere hängt dann von den Bedingungen ab, ob Licht und Wärme passen. Also als Beispiel, es kann ja sein, dass so ein Vogelbeersamen irgendwo zwischen dunklen Fichten landet. Da hat das keinen Sinn zu keimen, man vergeht dann wieder als Vogelbeere. Aber es kann ja sein, dass ein Wintersturm ein paar Fichten umkippt, da kommt Sonne auf den Boden, dann kommt entsprechend Wärme auf den Boden und dann startet die Vogelbeere.
Herr Wohleben, der Kampf der Bäume. Eine Buche wird mit 80 bis 100 Jahren geschlechtsreif und bei einer Lebensdauer von 400 Jahren kann sie 60 Mal fruktifizieren, also ca. 1,8 Millionen Bucheckern bilden, rechnen Sie vor. Aber warum zieht jeder Baum statistisch gesehen genau einen Nachfolger groß?
Ja, das ist eigentlich eine ganz logische Rechnung. Mehr passen nicht in den Wald rein. Also gehen wir mal davon aus, dass keine Forstwirtschaft betrieben wird.
Aber es wachsen doch welche. Man sieht das doch, wenn ich durch meinen Wald gehe, sehe ich ganz viele kleine Buchen.
Ja, die schaffen das bloß eben statistisch gesehen nur in einem von rund 2 Millionen Fällen bis ganz nach oben, weil da stehen ja schon Mutterbäume. Und erst wenn ein Mutterbaum ausfällt, kann ein Baum wieder genauso groß werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht diese Sortiererei? Und das ist wie so ein kleiner Kindergarten oder eine Schule. Das heißt, Bäume müssen sich schön nach dem Licht strecken, nach dem bisschen Licht. Es kommen nur 3% Restlicht unten an. Und wenn die nicht gestillt würden von den Müttern, dann würden die per se schon mal sterben, diese kleinen Bäumchen. Aber jetzt müssen die sich nach dem Licht strecken, nach dem bisschen was ankommt. Und kleine Bäume in dieser Baumgrundschule, die jetzt Blödsinn machen, ne, also wie so ein Klassenkasper, einfach sagen, ach, ich wachse nicht nach oben, ich wachse mal nach links und nach rechts und mal eine kleine Kurve rein. Die fallen dann hinter die anderen Klassenkameraden zurück und das bisschen Restlicht, was ankommt, das wird denen dann quasi auch noch ausgeknipst, weil die anderen dann irgendwann drüber stehen. Und das wird immer weiter aussortiert und das ist wirklich schön zu beobachten, dass eben nach 100 oder 200 Jahren tatsächlich nur noch ein bis zwei Jungbäume wartend dastehen und auf den Moment eben warten, bis der Mutterbaum keine Lust mehr hat und den Löffel abgibt. Aber das kann unter Umständen dann eben nochmal 200 Jahre dauern.
Ja, das ist ja genau der Punkt, weshalb wir das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Also alt wie ein Baum, sagt man ja. Mhm. Wir denken aber eben in der Dauer von menschlichen Lebensjahren.
Genau, das sind eben wahnsinnig langsame Prozesse. Also man könnte es so ein bisschen vergleichen, dass das Verhältnis Mensch-Baum so ähnlich ist wie das Verhältnis Stubenfliege zu uns. Nur die sirrt da rum, man erkennt keinen einzelnen Flügelschlag, zack, 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 und das Leben ist nach ein paar Wochen beendet. Ach, wie schade. Aus Sicht des Baumes machen wir dasselbe. Ne? Wir zischen zwischen den Bäumen rum, das kriegen die wahrscheinlich gar nicht mit. Und unser Leben ist im Vergleich zum Baum eben auch sehr kurz. Also es ist immer relativ. Also Bäume sind aus sich heraus betrachtet wahrscheinlich ganz normal schnell. Das heißt, sie können relativ schnell reagieren, sie können relativ schnell wachsen. Nur auf unsere wuselnden Aktivitäten bezogen sind sie extrem langsam.
Aber eben auch nochmal zum Stichwort Alter. In Polen, im früheren Niederschlesien, steht eine Eibe, die soll 1400 Jahre alt sein. Das heißt, die hat doch aber dann offenbar auch unter den Buchen überlebt.
Ja, also Eiben sind Spezialisten. Die haben sich damit abgefunden, dass sie mit Buchen nicht mithalten können. Das heißt, die nutzen dieses ganz, ganz wenige Restlicht aus und wachsen einfach immer weiter langsam vor sich hin. Und die nutzen dabei eben auch den Schlüssel, der für alle Baumarten gilt: langsames Wachstum, gleich langes Leben. Und das ist eben ihre Strategie. Und damit sind sie eben sehr, sehr gut gefahren. Sie sind allerdings gegen menschliche Aktivitäten dadurch extrem anfällig, weil wenn sie so eine Eibe fällen, die kann eben so schnell nicht ersetzt werden, weil es alles so langsam geht. Und man hat halt im Mittelalter sehr viel Eiben gefällt, weil sie zum einen giftig ist für Pferde zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hat man halt Bögen hergestellt, Langbögen. Und deswegen gibt es kaum noch Eiben in unseren Wäldern.
Aber ich sagte ja Kampf der Bäume. Warum ist die Buche im Wald stärker als die Eiche?
Grundsätzlich hat jede Baumart ihre Stärke, aber unter mitteleuropäischen Bedingungen, speziell auch in Deutschland, hat die Buche momentan die besten Karten. Also Deutschland ist das Kernverbreitungsgebiet der Rotbuchen-Urwälder gewesen. Und die Buche kommt einfach mit diesem Klima, dieser Mischung aus relativer Wärme und doch erklecklichen Niederschlägen sehr, sehr gut zurecht. Diese Bedingungen wären für alle Baumarten gut, aber die Buche, die geht dann relativ brutal gegen Konkurrenz vor und murkst die unterirdisch, indem sie mit ihren Wurzeln in den Wurzelraum zum Beispiel der Eichen eindringt und denen Wasser und Nährstoffe wegnimmt, aber auch oberirdisch das Licht weg, indem sie einfach durch die Krone durchwächst, der Eiche, und der wirklich regelrecht das Licht ausknipst.
Aber die könnte doch dann weiter wachsen, oder nicht?
Nee, also Licht ist bei Bäumen immer gleich Nahrung. Also das ist so ähnlich wie ein Buffet, so ist Sonnenschein für Bäume. Und wenn die Buche, die sehr, sehr viel mehr Schatten erträgt als die Eiche, durch die Krone durchgewachsen ist, dann hat die Eiche kein Licht mehr. Und die reagiert dann wirklich panisch. Also Eichen in Todesangst kann man sehr schön beobachten. Die bildet dann sogenannte Angstreiser, also Angstästchen, so büschelweise. Die sieht dann aus wie so eine große Flaschenbürste. Also sie versucht voller Panik jede Menge Äste mit Blättern zu bilden. Aber unten am Stamm ist es ja noch dunkler. Das heißt, diese Ästchen, die vergehen auch direkt wieder. Und so ungefähr nach 10 Jahren ist dieser Todeskampf beendet und die Eiche stirbt.
Das heißt, diese jahrhundertealten Exemplare, die man eben kennt, wo auch der Mythos eben sicherlich darauf aufbaut, sind dann in der Mitte der Dörfer oder haben eben einfach Glück gehabt, dass sie irgendwo außerhalb des Waldes wachsen konnten?
Ja, also es gibt auch in Buchenwäldern immer einzelne Eichen. Das heißt, wenn mal durch einen Sturm 2, 3 Buchen umgekippt sind, dann können sich Eichen, die schneller wachsen können als Buchen in ihrer Jugend, durchsetzen. Und dann kann auch, da stehen immer mal einzelne dicke Eichen in solchen Buchenwäldern drin. Aber der Klassiker, die alte Eiche auf dem Dorfplatz oder am Bauernhof, die kommt eben aus den Zeiten, wo man diese Eichen für die Schweinemast im Herbst brauchte. Also man hat die Wälder sehr stark aufgelichtet, was der Eiche entgegenkam. Man hat die Eichen auch gefördert, gepflanzt, gesät, damit man eben die Schweine im Herbst reintreiben konnte in diese Wälder, damit die sich eine dicke Speckschicht anfressen. Und aus den Zeiten haben wir noch viele Eichenwälder und auch viele alte Eichen.
Aber es gibt ja auch Straßenkinder, wie Sie schreiben. Warum überleben die ohne ihre Artgenossen?
Also die überleben grundsätzlich würden und überleben alle Bäume ohne ihre Eltern. Aber die Frage ist nur, wie lang. Also unsere Straßenbäume werden in der Regel nicht älter als 100 bis 200 Jahre. Und da wäre man ja als Waldbaum noch im Kindergarten. Für uns ist es natürlich eine irre lange Zeit, wo wir sagen, hey, das ist doch ein alter Baum. Relativ gesehen stimmt das ja auch auf unser Alter bezogen. Aber diese Straßenkinder, diese Stadtbäume, die verausgaben sich eben. Die wachsen genau wie Bäume in forstwirtschaftlich genutzten Wäldern in ihrer Jugend sehr, sehr schnell. Dazu kommt, dass sie ein sehr schlechtes Klima für sie aushalten müssen. Das heißt, im Gegensatz zum Wald, wo es immer schön kühl und feucht ist, ist es in der Stadt im Sommer heiß und trocken. Und dann kommt noch dazu, ist für Stadtbäume ganz ungünstig, wenn nachts die Straßenbeleuchtung brennt. Also Bäume müssen auch nachts schlafen. Da gibt es Untersuchungen aus den USA, dass Straßenbäume eben, die ganze Nacht beleuchtet werden, eine höhere Absterberate haben.
Herr Wohleben, das Thema Intelligenz haben wir schon angesprochen. Wenn man meint, Bäume haben so etwas wie ein Gehirn, warum vermuten Bonner Wissenschaftler jedenfalls das dann in der Wurzel?
Dort haben sie gehirnähnliche Prozesse festgestellt, die dort ablaufen, also auch elektrisch und auch mit bestimmten biochemischen Abläufen, die ähnlich oder vergleichbar denen sind, die in einem Gehirn ablaufen. Das ist umstritten, aber ich glaube auch, das ist deswegen ein bisschen umstritten, weil dann die Grenzen zwischen Tier und Pflanze anfangen zu verwischen. Und ich finde das auch gut so, weil diese Trennung, die ist im Prinzip rein willkürlich. Man hat gesagt, Tiere brauchen andere Lebewesen, um sich zu ernähren. Pflanzen können ihre Nahrung komplett selber produzieren. Und das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sieht man immer mehr Dinge, die bei Tieren und Pflanzen sehr, sehr ähnlich sind. Und wenn man das akzeptiert, dann taucht das nächste Problem auf. Dann müssen wir mit Pflanzen im Prinzip ähnlich umgehen wie mit Tieren. Und wir werden in Zukunft, da bin ich auch fest davon überzeugt, eine ähnliche Diskussion bekommen wie bei den Tieren jetzt mit der Massentierhaltung. So ähnlich werden wir irgendwann über Pflanzen reden müssen.
In der Schweizer Bundesverfassung steht, dass im Umgang mit den Tieren, Pflanzen und anderen Organismen der Würde der Kreatur Rechnung zu tragen ist. Das hat man so ein bisschen belächelt, als das da reingeschrieben wurde. Aber Sie begrüßen das ausdrücklich. Warum?
Ja, weil dadurch eben deutlich wird, dass es diese harte Grenze Tier-Pflanze gar nicht gibt. Pflanzen haben ein Empfinden, Pflanzen können auch eben dazulernen, Pflanzen können fühlen, Pflanzen empfinden zum Beispiel eben auch Schmerzen. Und wenn man das weiß, man weiß natürlich nicht genau wie und das wird man vielleicht auch nie herausfinden, aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist einfach, wenn man so einen Verfassungszusatz liest, dass auf Pflanzen künftig einfach stärker Rücksicht genommen wird. Das heißt nicht, dass wir jetzt kein Getreide mehr essen dürfen, kein Holz mehr verwenden sollen, aber im Rahmen dessen, was uns möglich ist, sollten wir einfach vorsichtiger mit diesen Lebewesen umgehen.
Aber was heißt das konkret? Das hat natürlich etwas mit Forstwirtschaft zu tun. Was hieße es denn, wenn man für die Forstwirtschaft nach ihrer Forderung arbeitet, nämlich nach einer schrittweisen Änderung des Umgangs mit Pflanzen?
Das hieße zum Beispiel, dass wir zunächst einmal überall dort, wo wir noch alte Wälder haben, das sind nur wenige Promille, leider muss man sagen, alte Laubwälder haben, dass wir die sofort unter Schutz stellen, damit wir einfach lernen können. Wir wissen ja so wenig über Bäume. Also dort haben wir noch intakte Sozialgefüge zum Lernen und ich würde sagen, insgesamt bräuchten wir doch 10-15% Schutzgebiete und auf den restlichen 85-90% sollte man möglichst urwaldnah wirtschaften. Also mit heimischen Baumarten, das sind überwiegend keine Nadelbäume, sondern Buchen, Eichen, Eschen, Ahorn, Erle und so weiter. Und so, dass diese Bäume ihren Sozialverband ausleben können. Das heißt, man lässt sie schön zusammenstehen und entnimmt im Laufe der Zeit nur vorsichtig hier und da mal einen einzelnen Baum. Das ist natürlich dann auch nichts mehr rein ökologisches, aber man simuliert damit praktisch die Absterbeprozesse dieser Mutterbäume und zieht die halt ein bisschen vor. Das ist kein Umweltschutz, den man dann betreibt mit der Holznutzung, aber es ist weniger schädlich für den Wald. Also die Prozesse können ähnlich ablaufen, da können Mutterbäume mit ihrem Nachwuchs zusammenstehen. Irgendwann beendet man diese Konstellation, indem man halt einen Mutterbaum auch fällt, um Holz zu nutzen. Und bis dahin konnten aber dann die Kleinen vernünftig aufwachsen.
Aber da werden doch so traditionelle Forstwirte sagen, das ist ein Problem der Masse, oder nicht?
Interessanterweise nicht. Also es gibt ganz neue Untersuchungen, dass in diesen Wäldern der Holzzuwachs ganz stark steigt. Also je natürlicher Wälder aufgebaut sind, desto höher ist die Biomasseproduktion und das ist ja auch irgendwo klar. Wenn ich Bäume fälle und diese Sozialverbände auflöse, dann stresse ich den Wald ganz massiv. Das kann man übrigens gut sehen. Also wenn Sie mal bei einem Spaziergang darauf achten, dann sehen Sie, dass stark genutzte, also wo sehr viele Bäume schon fehlen, Laubwälder, die Laubbäume in der Krone anfangen abzusterben. Das schiebt man auf das Waldsterben. In Wirklichkeit ist das ein Stress- und Krankheitssymptom, weil diese Unterstützung der Nachbarbäume fehlt. Und wenn man das alles berücksichtigt und die Wälder sich selber wieder regenerieren lässt, dann produzieren die auch mehr Holz. Also unterm Strich muss das gar nicht bedeuten, dass wir weniger Holz nutzen können.
Ihre Gemeinde Hümmel geht ja nun unter Ihrer Führung einen anderen forstwirtschaftlichen Weg. Beschreiben Sie uns den doch bitte mal.
Ja, also wir haben diese 15% Reservate schon eingerichtet. Wir haben zum Glück noch 15% alte Buchenwälder übrig gehabt im Wald und die haben wir auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr angetastet. Wir haben stattdessen dort in einem Waldstück zum Beispiel einen Stattungswald eingerichtet. Das heißt ja nicht, wenn man solche Wälder nicht mehr forstwirtschaftlich nutzt, dass man die nicht mehr nutzen kann. Also dort verkaufen wir zum Beispiel alte 200-jährige Buchen als lebende Grabsteine, wo man sich in eine Urne später mal beisetzen lassen kann. Das ist eine Möglichkeit. Der Rest, das sind normale Schutzgebiete, wo gar nichts stattfindet. Und im übrigen Wald, dort nutzen wir die Fichtenplantagen, die wir ja leider auch noch haben. Da nutzen wir die Fichten als Stiefeltern für die kleinen Buchen, die da überall schon drin stehen, die wir durch Eichelhäher aussäen lassen. Also da machen wir zum Beispiel Saatkisten auf Fichtenstümpfe. Dort füllen wir Eichel- und Bucheckern rein. Der Eichelhäher trägt die rund, weil er seine Winterverstecke anlegt. Und im Frühjahr keimen dann überall aus den nicht gebrauchten Verstecken kleine Laubbäume. Und die wachsen dann schön langsam im Schutz der Fichten auf. Und irgendwann in 100 Jahren oder 200 Jahren, das wäre meine Vorstellung, haben wir dann dort schöne Laubwälder. Und die Fichten, ab und zu muss man die mal ein bisschen auflockern, weil die einfach sonst das zu dunkel machen, die werden gefällt mit Waldarbeitern, also nicht mit schwerem Gerät und rausgezogen mit Pferden. Weil wir diese Harvester, diese Vollerntemaschinen, die mit ihrem tonnenschweren Gewicht und ihrem breiten Reifen den Boden völlig ruinieren, die lehnen wir ab.
Finden Sie eigentlich Holzpelletheizungen sinnvoll?
Nein. Also ich habe übrigens selber eine, die lasse ich aber nächstes Jahr ausbauen. Die habe ich 2008 einbauen lassen, weil ich dachte, hey, Holz ist CO2-neutral, ich tue was für die Umwelt. Aber das stimmt nicht. Wälder sind nicht CO2-neutral, Wälder sind Kohlenstoffspeicher. Und die speichern sehr, sehr viel Kohlenstoff auch im Boden. Und wenn ich Bäume fälle, dann erwärmt sich der Boden. Dadurch wird die Produktion von Pilzen und Bakterien angeregt. Die bauen diesen ganzen Kohlenstoff wieder ab und pusten das in die Luft. Und unterm Strich ist die Bilanz von Holz dadurch nicht besser als von Öl und Gas. Das habe ich aber leider erst, nachdem ich die Heizung eingebaut habe, recherchiert. Und wir steigen jetzt auch wieder um.
Aber was soll man denn so als Verbraucher machen? Also Ihr Buch beispielsweise ist mit Papier hergestellt, das FSC zertifiziert ist. Ich bin da relativ skeptisch, weil ich mal eine Sendung gemacht habe über den WWF und dessen Zertifikate. Wie ist das hier?
Ja, also da sprechen Sie wirklich ein Problem an. Klar, also erstmal Papier ist Holz gleich tote Bäume, auf jeden Fall. Was gibt es für ökologische Zertifikate? Und da gibt es leider nicht allzu viele. Also es gibt im Prinzip zwei große, PEFC und FSC in Deutschland. Und das Bessere ist FSC. Das aber Bessere, und da haben Sie recht, heißt nicht, dass das gut ist. Also die Standards, die dort drin stehen, die gehen nur unwesentlich über die gesetzlichen Standards hinaus und die liegen halt sehr, sehr tief. Also mir persönlich wäre das viel wichtiger, dass dort eben mehr Schutzgebiete eingefordert würden, dass dort eine schonendere Erntetechnik eingefordert würde. Aber das ist letztendlich ein Kompromiss zwischen Wirtschaft und Naturschutz auf einem Level, wo man sagt, naja, es ist halt besser als nichts.
Aber wenn man nun wieder mehr ursprüngliche Wälder schafft, wird doch automatisch es auch mehr Buchen geben. Und dann wird das doch auch wieder in der Form einseitig, oder nicht?
Die Buchenwälder sind in ihrer Artenvielfalt gar nicht erforscht. Also man weiß, dass es mindestens 10.000 Tierarten zum Beispiel in einem Buchenurwald gibt. Aber was dort alles im Einzelnen abläuft, das ist nicht erforscht. Was eben erforscht ist, dass diese Wälder außerordentlich stabil sind, dass sie beispielsweise auch in Bezug auf den Klimawandel sehr, sehr widerstandsfähig sind und mit 2, 3, 4, 5 Grad wahrscheinlich gut zurechtkämen. Ganz im Gegensatz zu unseren Forsten, die wir aktuell haben, die ja jetzt schon teilweise die Ohren hängen lassen.
Herr Wohlleben, ich möchte mit dem Gesundheitsaspekt schließen. Waldluft ist gesund, sagt man.
Ja, der Wald ist auch ein riesiger Staubfilter. Ne? Also der fischt enorme Mengen an Staub und Ruß aus der Luft, was für den Wald natürlich auch problematisch ist, weil die ganzen Giftstoffe dann bei den Wurzeln landen. Aber was vielleicht auch noch interessant ist, dass ein Wald im Winter weniger Sauerstoff enthält. Ne? Also die Bäume, die machen ja Winterschlaf, die sind ja nicht tot. Das heißt, sie veratmen weiter Zucker und geben Kohlendioxid ab. Und das führt dazu, dass das, weil die meisten Wälder auf der Nordhalbkugel sind, dass der Sauerstoffgehalt messbar im Winterhalbjahr sinkt. Natürlich jetzt nicht im besorgniserregenden Bereich, das ist irgendeine Nachkommastelle, die sich da verändert. Aber interessanterweise eben auch nachts. Weil Bäume nachts auch schlafen. Die können ja nachts keine Photosynthese machen und leben aber, veratmen weiter eben auch Zucker. Deswegen sinkt nachts der Sauerstoffgehalt im Wald.
Weiß man denn, warum Nadelwälder den menschlichen Blutdruck erhöhen und Laubwälder nicht?
Also ich kann es mir zumindest denken, sagen wir es mal so. Und das mag in der Forschung auch so bestätigt sein. Nadelwälder bei uns sind ja keine Nadelwälder, sind ja Plantagen. Das sind Fichten, Kiefern zum Beispiel, die kommen eigentlich aus der Taiga, aus einem kühlfeuchten Klima. Und denen ist es hier relativ gesehen viel zu heiß. Das heißt, sie sind immer unter Stress und die geben ständig Stressbotschaften ab. Und die geben natürlich auch Abwehrstoffe ab in die Luft, um eben die Pilze abzuwehren und so weiter. Und das nimmt man alles auf. Und das kann tatsächlich den Blutdruck erhöhen, während unsere Laubwälder, die schön im inneren Gleichgewicht sind, die diese ganzen Stressausstöße, Stresswarnungen nicht in die Luft rausblasen, da herrscht eben tatsächlich in der Luft eine ganz andere Zusammensetzung an diesen Stoffen, an diesen sogenannten Phytonziden. Und das mag, ich bin mir sogar relativ sicher, einer der Hauptgründe sein, warum da auch der Blutdruck darauf reagiert.
Da wären wir dann am Ende dieses Waldspaziergangs angekommen. Herr Wohlleben, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kahle.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Peter Wohlleben, Förster aus Hümmel in der Eifel, Autor des Buches Das geheime Leben der Bäume, Ludwig Verlag, 19,99 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.
1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Sonnabends um 12.22 Uhr im Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter inforadio.de.